Ist das Evangelium noch zeitgemäß? Könnten die Menschen vielleicht auch ohne Jesus leben? Hat Jesus die Bedürfnisse der Menschen als Türöffner benutzt, um das Wort Gottes und die Errettung den Leuten nahezulegen? Ja, mit diesen drei Fragen, provozierende Fragen, möchte ich anfangen vom Buch »Werde ein Verkünder und Prediger«. Heute über das Thema, die Menschen dürsten nach dem Evangelium. Ich lese mal Johannes 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Johannes 4, 14. Halleluja. Ja, es geht in diesem Buch um Verkündigen und Predigen. Ja, wie, ne, ihr wisst schon, im Buch Führen und Leiten, da gab es feine Unterschiede zwischen Führen und Leiten, die zwei Wörter, diese Bedeutung, diese, ne, möchte ich betonen. Und in diesem Buch gibt es ja auch so feine Unterschiede zwischen Verkünden und Predigen. Es geht einfach darum, Verkünden ist mehr so informell und Predigen ist mehr formell. Ja, und die zwei Momente, wie kann man sagen, das eine ist die Folge des anderen. Man fängt ja informell an und wächst in, ne, in dieser Aufgabe des Predigens in einer Gemeinde, ne, wächst man da rein. Ne? So, das Informell ist ja auch ganz wichtig. Und deswegen lass uns nachdenken über diese Frage, warum wir predigen. Was bewegt uns zu predigen? Ne? Weil hier war die Frage, ist das Evangelium noch zeitgemäß? Viele sagen, ja, guck mal, wer braucht schon heute noch das Evangelium? Wir sind ja modern und so, ne? Ihr wisst das alles schon. Und deswegen die Frage, was bewegt uns zu predigen? Was motiviert uns? Und ja, ich will predigen. Oder wie kann man sagen, ich möchte, oder mir ist wichtig, die Verkündigung des Evangeliums, die Predigt des Evangeliums ist mir wichtig, dass sie geschieht in Gemeinden. Und okay, ich höre auch Predigen sehr gerne zu, ne? Und ich predige auch gerne, obwohl es sehr, sehr schwer ist, eine große Verantwortung. Und trotzdem ist die Aufgabe der Predigt sehr hoch gelobt in der Bibel, im Neuen Testament. Paulus sagt, ne, irgendwann, ja, wie sollen die Menschen glauben, wenn niemand predigt? Logisch. Weil der Glaube kommt aus der Predigt. Wenn niemand predigt, ne, können die Menschen ja nicht glauben an der Botschaft. Und heute werde ich versuchen, euch klarzumachen, dass die Menschen nach dem Evangelium dürsten. Den einen oder anderen ist das klar. Der eine oder andere denkt, nein, so ist das nicht. Die Menschen wollen gar nicht das Evangelium. Und ich sage, nein, die Menschen wollen schon das Evangelium. Wollen oder brauchen. Vielleicht ist es besser zu sagen, benötigen. Ne? Die benötigen, obwohl sie gar nicht merken. Ne? Deswegen lasst uns darüber denken. Und wenn wir erkannt haben, dass die Menschen dieses Bedürfnis haben, dann können wir hier, ne, Empathie und Mitgefühl haben zu den Verlorenen. Wenn wir erkennen, wie schlimm das ist, wenn jemand geistlich verloren ist, wenn er den Erretter nicht gefunden hat, wenn er das ewige Leben nicht gefunden hat, wenn er die Neugeburt nicht gefunden hat, wie schlimm das ist, die Vergebung nicht gefunden hat, ne? Wenn man das, dieses Mitgefühl, Empathie bedeutet das Mitfühlen, wenn man das, ne, nachempfindet, dann wird man schon merken, ja, dass Predigt sehr wichtig ist. Und ohne diesen Mitgefühl ist die Predigt leblos, nur eine Technik, ne? Weil viele studieren das, hier in einer Hochschule oder Seminar, und das nennt sich dann Homiletik, ne? Homiletik und die Kunst des Predigten. Andere würden sagen Redekunst, wie die alten Griechen, die waren auch Spezialisten in Redekunst und die haben das geübt, wie sie die Menschen überzeugen von einer Sache, egal welche. Ne? Die alten Griechen Und wir wollen die Menschen überzeugen vom Evangelium. Nicht egal, welche Wahrheit, sondern die einzige Wahrheit. Und hier schreibt Paulus in Römer 1,16 ein wichtiger Vers, den wir schon öfter hatten. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung von jedem, der glaubt. Römer 1,16. Das heißt, die Menschen brauchen die Errettung und das Evangelium kann diese Errettung den Menschen nahebringen, kann diese Errettung kommunizieren. Menschen können eingeladen werden durch das Evangelium, das heißt durch die Botschaft, weil Evangelium bedeutet frohe Botschaft, eine Botschaft und die Botschaft muss gepredigt, verkündigt werden. Und wir wissen, dass in der Bibel steht, liebe Gott über alles und der Nächste wie dich selbst. Und diese zwei Arten von Liebe sind verflochten. Wenn wir Gott lieben, Jakobus hat das geschrieben, ist leicht zu sagen, ich liebe Gott. Aber wer behauptet, Gott zu lieben, aber seinen Nächsten nicht liebt, das ist irgendwie, passt das nicht zusammen. Deswegen, wenn wir Gott lieben, dann lieben wir die Menschen. Und wenn wir die Menschen lieben, bemühen wir uns, sie zur Quelle des Lebens zu führen, zu Jesus zu führen. Das ist logisch. Jetzt die Überschrift, die Menschen brauchen Jesus. Ja, die Menschen, wir sehen, wie sie rennen, wie sie sich Sorgen machen, wie sie philosophieren. Und ganz, ganz viele Menschen trachten nach dem Sinn des Lebens. Andere, die denken, der Sinn des Lebens ist ganz einfach, hier arbeiten, viel Geld verdienen und reich sein, ein großes Haus sein, also das ist der Sinn des Lebens. Ganz schlimm. Andere Philosophen, die denken mehr darüber nach und grübeln. Und ja, ich habe mich so ein bisschen beschäftigt irgendwann, was wird denn gelehrt in so einer Philosophie-Hochschule? Weil es gibt ja Hochschulen, wo man dann ein Bachelor der Philosophie wird oder ein Doktor der Philosophie oder so. Was studiert man dann? Studiert ja, was so alle Philosophen so gesagt haben. Und was der eine sagt, ist das Gegenteil, was der andere sagt. Und es ist ein Mischmasch von Meinungen. Und keiner hat eine Antwort. Die Menschen suchen auch Frieden, ganz wichtig, Frieden in ihr Herzen oder in der Welt. Und ja, existenzielle Leere, hier fehlt was im Herzen. Die Menschen haben solche Probleme, Sinn des Lebens, Frieden, Antworten, existenzielle Leere. Sie dürsten nach etwas Größerem, einen ewigen göttlichen Zweck zu erfüllen. Hier lese ich Prediger 3, Vers 11. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Prediger 3, 11. Wo die Rede von der Schöpfung ist. Gott hat alles ganz gut gemacht, perfekt gemacht. Und die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Die Ewigkeit. Das heißt, das Bedürfnis nach etwas Größeren, Ewigen, Unendlichen. Und deswegen erkennen wir, dass der Mensch sucht, normalerweise, die meisten, die ein bisschen denken, suchen nach Sinn. Warum lebe ich? Warum gibt es mir und so? Und jetzt bespreche ich das, diese Punkte, diese bestimmte Bedürfnisse der Menschen, die dann am Ende alle zu einem Schluss, denselben Schluss führen, dass der Mensch das Evangelium braucht, dass das Evangelium die Antwort ist auf alle diese Bedürfnisse, das Bedürfnis auf Sinn und Frieden. Sinn und Frieden. Ja, weil warum fehlt den Menschen der Frieden? Weil sie hasserfüllt sind, weil sie keine Vergebung schenken können und weil sie keine Vergebung kennen. Und warum haben sie keinen Sinn? Weil man, wenn man einen Sinn möchte, muss man im Einklang des Schöpfers leben, wie jetzt das Sinn, das Leben sozusagen eines Autos ist, im Sinne der Fabrik, der Autofabrik gebraucht zu werden. Und so der Mensch, er erfüllt seinen Sinn, wenn er gebraucht wird im Sinne des Schöpfers, des Erfinders, wie man so sagt. Und dann dafür braucht man das Evangelium, die Botschaft, die Bibel. Philipper 4,7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja, dieser Friede, wovon hier die Rede ist, ist etwas Übernatürliches. Das ist ein Wunder. Und ich erinnere mich noch, als wäre es heute, als im Jahr 1997, im Jahr meiner Ordination, zum ersten Mal im Leben mir jemand begrüßt hat mit dem Satz, der Frieden des Herrn sei mit dir. Das war wie so hätte diese Person meine Seele gewaschen, so in diesem Moment. So ein tiefer Friede ist in mein Herz reingegangen. Das war so, oh, wow, ne? Weil ich war wirklich belastet mit vielen Sorgen, mit vielen Problemen. Und als diese Frau, ne, das war eine Frau eines Pastors, und die hat gesagt, der Frieden des Herrn sei mit dir. Und in diesem Moment ist dieser Friede auf mir gekommen. Und das war eine totale Erleichterung. Halleluja, das war stark. Das war mächtig so. Ja. In der Gemeinschaft mit Gott können wir geistlichen und emotionalen Frieden finden, der nicht mit anderen Mitteln zu finden ist. Matthäus 11, 28, so diese Botschaft Jesu. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Matthäus 11, 28, sehr bekannt. Wenn wir beladen, belastet und voller Sorgen sind, können wir zu Jesus gehen und er erquickt uns, er umarmt uns, er nimmt uns die Sorgen weg, er tut ein Wunder, ne? Er nimmt uns nicht die Probleme weg, sondern er nimmt uns, ne, die seelische Belastung, so dass wir Kraft haben, die Probleme zu lösen. Halleluja. Gemeinschaft, ja, weil Einsamkeit ist ein verbreitetes Problem. Viele fühlen sich einsam, alleine. Niemand mag mich oder so. Ne? Und ja, viele werden auch alleine gelassen und viele, ne, durch den Tod oder so verlieren ihre Familienangehörigen und dann fühlen sie sich einsam und so weiter. Und was kann man ja dagegen tun? Dagegen kann man die Gemeinschaft haben in der Gemeinde. Ne? In einer Gemeinde, wenn wir Teil einer Gemeinde sind, dann gibt es da immer Menschen. Egal, wenn jetzt der ein oder andere da wegstirbt, aber da kommen neue, da kommen Jüngere, da kommen Jugendliche und so weiter. Und, ne? Und da gibt es immer Menschen, mit denen man Gemeinschaft haben kann, mit denen man beten kann und so, mit denen man eine Freundschaft aufbauen kann und so. Und auch für dieses Problem bietet das Evangelium die Lösung, eine Lösung. Jesus und die Gemeinde bieten das Gefühl der Zugehörigkeit, Teil einer geistlichen Familie zu sein. Ja, Johannes 1, Vers 12. Ja, wer an ihn glaubt, hat er, ne, die Macht gegeben, Kinder Gottes zu werden. Ein Kind hat eine Familie. Wir sind Kinder Gottes, wir gehören zur Familie Gottes. Und irgendwo steht es in der Bibel, dass Gott der Ehemann der Witwen ist und der Vater von Waisenkindern. Ein starkes Wort. Ein starkes Wort, was ja für Witwen und Waisen ja sehr, sehr wichtig ist. Weil wir, wenn wir jetzt Familie haben, verheiratet sind und nicht verwitwet oder Eltern haben und so weiter, vielleicht denken wir, ja, egal, ist, ne, dieses Wort. Aber wenn einer in dieser Situation ist, dann weiß er schon, wie wichtig das ist. Wissen, dass, ne, eine Frau, ich habe, ne, einen Mann, ich habe jemanden, der auf mich aufpasst, ich habe jemanden, der an meiner Seite ist, mit dem ich reden kann, ne, dem ich vertrauen kann. Und ein Kind, ein Waisenkind, ich habe einen Vater im Himmel, aber ich habe einen Vater, der auf mich aufpasst und so weiter. Ja, alle Sachen, die sind Bedürfnisse von Menschen. Und wo das Evangelium kommt und bietet eine Lösung. Nächster Punkt, geistliche Erneuerung. Der Bedarf auf geistliche Erneuerung. Ja, weil viele Menschen sind ja festgefahren in Sünden, sind gefesselt, sind bedrückt von Sünden, von Schuld und wollen, ne, daraus, wollen eine Veränderung. Die wollen das nicht mehr. Aber der Mensch kann das nicht. Wenn ein Mensch jetzt festgefahren ist, in Hass zum Beispiel. Hass, ne? Die Menschen fahren sich fest im Hass, weil wenn der eine den anderen beleidigt und der andere, der hasst dann den ersten und sein Leben lang, ne? Und es gibt so ein Sprichwort, das besagt, man ist ein Sklave von denen, die wir hassen, ne? Weil man sich da festfährt. Die Leute, die fahren sich da fest und die hassen, ne? Ah, der hat mich beleidigt oder er schuldet mir etwas. Und das ist, ne? Das ist eine unsichtbare Fessel. Das bindet die Menschen, dieses Nachtragen, das bindet die Menschen. Die Menschen, ich muss ja den anderen hassen, weil er mich beleidigt hat. Aber im Grunde ist der Beleidigte der Sklave. Ne? Er fesselt sich selbst, er bindet sich selbst einen Bären, ne, an, am Bein, einen Klotz am Bein, indem er den anderen hasst. Aber gibt's Leute, die so versessen sind, ne, und so, und die müssen da raus. Die müssten Vergebung üben, aber die können das. Ja, wer kann schon Vergeben üben? Ohne Jesus gibt's keine Vergebung. Ich habe das schon euch gezeigt in der Schulung über das Thema Vergebung, wie Vergebung funktioniert. Vergebung bedeutet, ne, dass man ja selber den Preis bezahlt. Aber wir können ja den Preis nicht selber bezahlen. Jesus hat den Preis bezahlt. Deswegen, Menschen wollen Veränderung. Die wollen raus vom Sumpf. Ne, aber die können das nicht. Aber Jesus kann sie da rausziehen. Ja. Im Laufe unseres Dienstes haben wir zahlreiche Zeugnisse gehört von ehemaligen Süchtigen, wiederhergestellten Ehen und Menschen, die von tiefen Traumata befreit wurden und so weiter. Das sind so Beispiele, wie Menschen Menschen befreit wurden von einer schlimmen Situation, wie ja Drogensüchtige und so, die dann durch Gebet und durch Gemeinschaft und durch Bibellesen und durch viel Gebet von anderen befreit wurden von der Sucht oder wiederhergestellten Ehen, die, ne, am Rande der Scheidung waren und dann durch Gebet, durch Buße und so weiter wiederhergestellt wurden. Und Menschen, die von tiefen Traumata befreit wurden, Menschen, die ja in der Kindheit ganz Schlimmes erlebt haben, und dann später dann eine seelische Heilung bekommen haben. Und da können wir ganz, ganz viele andere Wunder erzählen, wo wir das hier beweisen können, dass durch dem Evangelium eine geistliche Erneuerung kommen kann, dass Menschen ein neues Leben anfangen können. Immer wieder sehen wir, wie das Evangelium das Leben der Menschen auf radikale und tiefgreifende Weisen verwandelt. Halleluja, ja. Diese Beispiele von Wiederherstellung und Heilung bezeugen, dass das Evangelium wirklich den geistlichen Durst stillt und eine nachhaltige Veränderung bewirkt. Halleluja. Hoffnung. Auch ein wichtiger Punkt. Hoffnung, weil viele Menschen sind hoffnungslos. Sie denken, oh, die Welt geht unter. Weil guck mal, Krieg hier, Krieg da, ne, muss ich gar nicht nennen, und noch ganz viele andere Kriege und Politik und das alles viel mehr. Es verzweifeln wirklich. Es gab Zeiten in meinem Leben vor meiner Bekehrung, wo ich gedacht habe, oh, die Welt geht wirklich unter. Und ne, hatte ich da ganz schlimme Gedanken, sehr depressiv und so. Ne? Und als ich mich bekehrt habe und Apostelgeschichte 1,7 gelesen habe, ne, ist alles weg. Apostelgeschichte 1,7, ne, ein starkes Mittel gegen Zukunftsängste. Hoffnung, ja. Das Evangelium bietet uns viel, viel Hoffnung auf die Zukunft. Weil die Menschen ohne Jesus, die denken, okay, ne, die Zukunft ist düster und alles schlimm. Ja, so sollen die Menschen ohne Jesus denken. Weil wenn man so guckt, wie die Welt so läuft, ne, könnte man zu diesem Schluss kommen. Ja, guck mal, was alles passiert ist, alles geht den Bach runter. Ne, und wenn es so weitergeht, ne, dann wird es immer schlimmer. Aber das Evangelium bietet Hoffnung, weil Gott vieles versprochen hat, ne, dass Gott alles wiederherstellen wird und alles wieder richtig berichtigen wird und die völlige Erlösung am Ende der Zeiten, eine Welt ohne Leid, wird alles Gott versprochen. Vergebung und Versöhnung, ja auch das nächste Bedürfnis der Menschen, Vergebung und Versöhnung. Weil die Menschen sind ja belastet mit Schuld, verbittert von Enttäuschungen. Und Das Evangelium bietet wahre Vergebung und Versöhnung. Das Evangelium zeigt den Menschen den Weg, wieder mit anderen Menschen Frieden zu haben. Und dieses Zeugnis habe ich, weil ich ja früher mich nicht mit allen Menschen verstanden habe. Und noch vor 10 Jahren hatte ich da Meinungsverschiedenheiten mit einigen Leuten. Und ich denke bis heute, wie kann man sagen, habe ich noch meine Unterschiede mit Menschen. Aber die Menschen, die nicht gläubig sind, mit diesen Menschen, wenn man sich gestritten hat, dann ging man sich aus dem Weg. Und ich kann dir wirklich bezeugen, dass wenn ich Probleme hatte mit wahre gläubige Christen, dass wir das wiederherstellen konnten im Laufe der Zeit. Nach einiger Zeit sind wir hingegangen und gesagt, lass uns wieder vertragen, lass uns vergeben. Und so mit allen gläubigen Christen habe ich meinen Frieden geschlossen. Bin ich hingegangen und gesagt, so vergib mir. Und der hat gesagt, nein, vergib du mir und so weiter. Lass uns wieder Freunde sein. Lass uns alles begraben, was in der Vergangenheit war. Und da haben wir wieder Frieden. Und das ist ja so gut, so gut. Ja, wenn ich so denke, es gab in der Vergangenheit Menschen, die ich geliebt habe, Freunde und so, die aber nicht glaubende Christen waren und wo ich vielleicht mit denen gestritten habe, die ich dann nie mehr gesehen habe. Und das tut mir weh, wenn ich so denke, ah, guck mal, mit denen und der, da hatte ich ja früher so enge Freundschaft, und wo lebt ihr vielleicht und so, keine Ahnung. Aber noch vor einer Woche hat mir jemand geschrieben im Facebook und gesagt, ah, guck mal, hier ist der so und so, Und mit den habe ich auch mal gewaltig auf den Schlips getreten, Entschuldigung, das heißt vor 20 Jahren. Da gab es so eine Situation, und wo Stress war, Und jeder, okay, hatte sein Recht und so, und aber am Ende, war eine dicke Luft, Und ich habe immer gebetet, Herr, hilf, dass ich wieder mit denen auch Frieden schließen kann, Und jetzt vor einer Woche hat er geschrieben auf Facebook und so, und ich hatte mich sofort an ihn erinnert. Er hat gesagt, hier ist der so und so, ah, bist du und so, der Pastor so und so, und ja, toll, dass du mir geschrieben hast und so weiter, gut, und vergib mir und so weiter. Und dann haben wir sofort alles in sauberen Teller, alles sauberen Tisch gemacht und sofort. Ich habe gebetet, Herr, hilf das, auch mit diesem Bruder da noch alles klar wird, weil das ist so ein, noch so ein, quasi der letzte Fleck, was noch so war in meinem Gewissen, Und Halleluja, das hat funktioniert. Und deswegen freue ich mich total, ein Christ zu sein, weil, stell dir mal vor, ich wäre kein Christ, dann hätte ich vielleicht Streit mit vielen Menschen, Streit im, jetzt nicht im schlimmsten Sinn, aber ich sage Meinungsverschiedenheit, wo man sich da ein bisschen, nicht ganz versteht oder so, und das wäre traurig. Aber nein, ich habe ganz viele Gemeinschaft, ganz starke Gemeinschaft mit allen Menschen, auch mit denen, wo ich mich manchmal so ein bisschen gezopft habe in der Vergangenheit, aber alles ist wieder gut, alles funktioniert perfekt. Sinn für das Leben hatten wir schon vorher, was man sehen, Diese Fragen, woher kommen wir, warum sind wir hier, was geschieht nach dem Tod? Ganz wichtige Fragen, die viele Menschen haben. Und klar kommen dann Leute, sagen, ja, nach dem Tod ist alles vorbei. Wie jetzt, ich habe mich unterhalten mit einem alten Mann im Krankenhaus, als ich letztes oder vorletztes Mal krank war. Ich weiß nicht, vor drei oder vier Jahren. Und da haben wir uns unterhalten und so. Und dann habe ich ihm gefragt, wissen Sie, wo man geht, wenn man stirbt? Wohin man geht, wenn man stirbt? Und seine Antwort war, ja, zum Friedhof. Und das hat mir wehgetan. Das hat mir wehgetan. Weil ja, so denken viele. Gestorben, wenn man stirbt, geht man zum Friedhof. Da ist ein Ende. So denken viele. Oder die Frage, woher kommen wir? Wir sind so ähnlich wie Tiere. Das Ziel ist hier. Wachsen, sich vermehren, viel Spaß haben und dann ist alles Schluss. Oder warum sind wir hier? Gibt es ein Ziel? Nein, einfach viel Spaß haben im Leben und alles andere ist unwichtig. Ja, also das sind so die Gedanken der Menschen, die Jesus nicht kennen. Und deswegen kommt das Evangelium und sagt, nein, 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 es ist alles anders. Es ist nicht so. Wir haben einen Sinn, ein Warum. Wir haben schon, Gott hat festgelegt, dass es einen Weg für ihn Menschen gibt. Der Mensch hat Sachen zu tun, Aufgaben zu erfüllen und so weiter. Oder hier, woher kommen wir? Nein, Gott ist unser Schöpfer. Und wenn er uns geschaffen hat, dann will er auch wissen, was wir mit unserem Leben tun. Und was geschieht nach dem Tod? Ja, das ist ganz toll. Ne? Wir werden irgendwann mit Jesus sein, nach der Auferstehung. Und nach dem Tod werden wir mit Jesus sein. Da bietet das Evangelium ganz tolle Antworten. Und ne, für sowas brauchen wir das Evangelium. Leid ist ja auch ein Problem. Viele sagen, ich glaube nicht an Gott, weil es Leid gibt. Aber wir können den Spieß umdrehen und sagen, nein, genau weil es Leid gibt, brauchen wir das Evangelium. Weil das Evangelium ist eine tröstende Botschaft, die sagt, Gott versteht dein Leid, weil Gott selbst ist zur Welt gekommen, hat gelitten. Und dann können wir sagen, Gott versteht dein Leid, weil er selber gelitten hat. Er kann dich umarmen, er kann sagen, bleib stark, ich bin bei dir. Wie schon David 1000 Jahre vor Christus geschrieben hat. Und wenn ich auch wanderte durchs finstere Tal, du bist bei mir. Er sagt nicht, wer ein Christ ist, der wandert nicht durchs finstere Tal, sondern er sagt, wenn ich wandere durch das finstere Tal, bist du bei mir. Ja, das ist der Unterschied. Menschen ohne Jesus, die wandern durch das finstere Tal und sind alleine auf sich gelassen. Und Christen, wir haben jemand, der uns an der Hand hält. Ja, wenn wir leiden, ist Jesus bei uns in einer besonderen Art und Weise. Auch in den dunkelsten Momenten ist Jesus gegenwärtig. Und das wieder zeigt sich, dass das Evangelium die Antwort wieder in diesen, auch für dieses Bedürfnis ist, ist die Antwort, die Lösung. Angst vor dem Tod. Ja, Angst vor dem Tod. Damals, bevor ich zu Jesus gefunden habe, hatte ich ja Angst vor dem Tod. Ich dachte, wenn ich sterbe und so, wie wird das sein, ne? Aber nachdem ich Jesus gefunden habe, denke ich, Halleluja, hoffentlich sterbe ich heute. Ne? Okay, ich habe auch Pläne für die Zukunft, aber ich habe immer im Hinterkopf, wenn Jesus heute kommt, wow, super, das ist das Beste, was passieren kann. Aber wenn es nicht passiert, okay, dann organisiere ich mein Leben langfristig. Ich denke, ich plane, ich schreibe ja Bücher, lehre, predige und so weiter. Und wenn etwas passiert, wenn ein Unfall passiert, wenn eine Krankheit kommt, Halleluja, bin ich zu Hause. Halleluja. Ja, die Menschen ohne Jesus, die haben oft diese Angst, Todesangst. Ja, das Evangelium spendet Trost und weist auf Gottes Zusage hin, dass nichts, nicht einmal der Tod, uns von seiner Liebe trennen kann. Halleluja. Ja. Man sieht ja, wie das Evangelium Antwort ist, wie das Evangelium so vieles spendet, so vieles gibt, so viele Bedürfnisse der Menschen erfüllt. Ne? In diesem Moment könnten wir quasi kapitalistisch werden und sagen, ja, guck mal, wenn wir predigen, sagen, lieber Zuhörer, komm zu Jesus und du wirst so viele Vorteile haben, ne, und so weiter. Ne? Okay, das ist jetzt schlimm, ne? Versteht ihr? Deswegen habe ich ja auch diesen ein bisschen so ironischer Satz geschrieben. Hat Jesus die Bedürfnisse der Menschen als Türöffner benutzt, um das Wort Gottes und die Errettung den Leuten nahezulegen? Okay, ne? Das ist nicht ganz korrekt. Jesus hat sich ja, wie kann man sagen, nicht das Leid der Menschen ausgenutzt, um sie zum Glauben zu führen. Nein, 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 in keinem Fall. Jesus hat alles, was er getan hat, aus Liebe. Er hat nie gesagt, ich heile dich, aber nur unter der Bedingung, dass du mich dann nachher nachfolgst oder so. Nein, er hat es nie gemacht. Ne? Aber er hat trotzdem das benutzt, dass er Menschen, die Menschen kamen zu ihm, um geheilt zu werden. Und was machte er? Er hat gesagt, liebe Leute, ich werde euch gleich heilen. Heilen, aber wartet ein bisschen, ihr habt zuerst eine Predigt. Ne? Das hat er gemacht, es steht, ne? Jesus hat gelehrt, gepredigt und geheilt. Da gibt es einen Bibelvers, wo es so steht, genau in dieser Reihenfolge. Das heißt, er hat sich aufgestellt, hat gesagt, liebe Leute, jetzt hört zu. Dann hat er gepredigt und gelehrt. Und alle haben nur gewartet, oh, wann kommt die Heilung, wann kommt die Heilung? Ne? Ah, okay, die haben dann zugehört. Das heißt, die haben zugehört, weil sie dieses Vorteil hatten, der Heilung. Und ich habe hier euch eine Liste gemacht, eine große Liste von Vorteilen, von Sachen, die das Evangelium bietet, neben der Heilung. Ne? Und so noch dazu, was alles so man bekommen kann durch das Evangelium oder was wir, welche Vorteile wir bieten. Vorteil ist das falsche Wort, was wir so, warum das Evangelium wichtig ist oder welche Bedürfnisse der Menschen das Evangelium zugute kommt. Und wo wir sagen, die Menschen brauchen das Evangelium, um errettet zu werden und im Himmel zu kommen und sich versöhnen mit Gott. Ja, das ist der Kern der Sache, das ist das große Ziel. Und das Evangelium bietet das. Halleluja! Und das Evangelium ist so gut, dass es noch viel mehr bietet als das. Stellt euch das mal vor, ne? Wenn das Evangelium nur die ewige Errettung bieten würde, ja, dann wäre es schon würdig, dass man an ihn glaubt. Aber da gibt es noch ganz, ganz viele andere Sachen, die noch dazu kommen, die auch ganz toll sind. Und deswegen, es lohnt sich, ne? Es lohnt sich, das Evangelium zu predigen. Weil das ist ja die Frage. Was bewegt uns, das Evangelium zu predigen? Ja, das eine ist, dass die Menschen nicht in die Hölle landen, dass die Menschen das ewige Leben, dass wenn sie sterben, zu Jesus gehen. Das sollte schon Grund genug sein. Aber da gibt's noch viele andere Gründe, die sozusagen Türöffner sind, wo die Menschen dann merken, wenn sie geholfen werden, wenn sie Vergebung und Frieden und so weiter und Heilung bekommen und so weiter, dann merken sie, ja, guck mal, da ist doch ein Gott, der ist gut, ne? Da ist doch ein Gott, der hält, was er verspricht. Da ist ein Gott, der mir hilft. Und dieser erste Gedanke sollte zu einem zweiten Gedanken führen, wo man sagt, wenn dieser Gott so gut ist, dann muss ich ihn anbeten. Ja? Dann ist es die logische Reihenfolge. Wenn er so mächtig ist, dann muss ich ihm gehorchen. Das ist eine logische Reihenfolge. Deswegen ist das eine, ist wirklich ein Türöffner in diesem Sinn. Weil die Menschen, die dann von Jesus geheilt wurden, Jesus hat oft das Wort Zeichen benutzt. Zeichen und Wunder. Warum das Wort Zeichen? Weil seine Wunder waren Zeichen in diesem Sinn. Die haben den Menschen gezeigt, dass Jesus allmächtig ist oder dass Jesus Gott ist und dass er Autorität hat über böse Geister und sogar über das Leben und Tod am Endeffekt, ne? Dass er auferstanden ist, zeigt, dass er Autorität über Leben und Tod hat. Und das heißt, alle die Wunder, die waren auch Zeichen. Zeichen bedeutet, dass die Menschen das gesehen haben und daraus einen logischen Schluss ziehen mussten. Aber wenn Jesus dieses Wunder getan hat, dann ist es ein Zeichen, dass er mächtig ist, dass er göttlich ist, dass er ein Prophet ist oder dass er gesandt wurde von Gott und so weiter. Versteht ihr? Das bedeutet das Wort Zeichen. Ein Zeichen, dass Jesus dahinter sich etwas verbirgt. Dass hinter Jesus was Größere ist. Deswegen Zeichen. Zeichen und Wunder. Die Zeichen beweisen, dass Jesus das tut. Und so, wenn wir predigen und sagen, wenn du Schuld hast, beladen bist mit Schuld, komm zu Jesus und erzähle ihm deine Sünden und er wird dir vergeben und die Leute kommen und beten und lassen ihre Schuld vor den Füßen Jesu und stellen sich auf und sind reingewaschen und fühlen sich erleichtert, dann ist es ja etwas Konkretes, was sie erfahren in diesem Moment. Ich bin erleichtert, ich bin befreit und dann ist es ein Zeichen. Ja, aber wenn ich befreit bin, dann ist tatsächlich etwas passiert. Und wenn etwas passiert, dann ist eine Macht dahinter. Und diese Macht ist ja Gott. Gott hat das getan, Jesus hat das getan. Und was ist dann die logische Folge? Ja, dass ich an ihn glaube. Deswegen alles, was so das Evangelium so den Menschen zugute führt, gibt, den Menschen gibt, ist ja auch ein Zeichen. Und deswegen ist ja auch wichtig, dass wir das alles hier verkünden, predigen. Das alles hier, diese sind die Gründe, wenn man predigt, sagt, Leute, ne, hast du Angst? Ne? Jesus kann dich befreien von der Angst. Hast du Angst vor der Zukunft? Bist du hoffnungslos? Willst du Hoffnung? Ne? Jesus kann dir das schenken und so weiter und so weiter. Alles kann Jesus schenken, ganz vieles. Wir dürfen, wir sollen das predigen, weil das sind ja Geschenke Gottes. Gott hat so vieles uns zu schenken, zum Beispiel den Heiligen Geist. Jesus will uns den Heiligen Geist schenken. Ne? Oder er hat uns den Heiligen Geist geschenkt, wenn wir uns bekehrt haben. Ne? Das heißt, Jesus will den Heiligen Geist schenken den Menschen, die noch nicht bekehrt sind. Wenn du dich bekehrst, dann bekommst du auch den Heiligen Geist. Verstehst du? Nicht nur die ewige Errettung, das ist ja der Kern der Sache, aber noch ganz vieles andere. Gott ist so gut, ne? Er überhäuft uns mit Geschenken. Halleluja. Hier habe ich zwei Beispiele von biblischen Vorbildpredigen. Zum Beispiel Jesus und die Samariterin, wo Jesus diese Argumentation so ganz deutlich benutzt hat. Jesus hat geredet, ne, über das Wasser. Wenn du das Wasser trinkst, was ich gebe, ne, dann wirst du keinen Durst mehr haben und so weiter. Das heißt, er hat ihr was versprochen, hat gesagt, hey, ich biete dir etwas, ne? Und sie hat gesagt, ah, dann gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr kommen werde oder so. Das heißt, Jesus hat das angesprochen, diese Durst, diese geistliche Durst. Die Menschen dürsten nach dem Evangelium, nach dieses Wasser in Klammern, im übertragenen Sinn, das, was uns zufrieden stellt, was uns erfüllt, die Liebe Gottes und der Heilige Geist und so weiter, die Vergebung, alles, was uns erfüllt, uns erleichtert, ne, kann Jesus geben. Und das hat Jesus so benutzt, dieses Wort, weil da das Wasser, ne, das Gegenstand war, was da Thema war in der Besprechung. Die Frau ist gekommen, um Wasser zu schöpfen. Und da hat Jesus gesagt, ja, wenn du das Wasser hast, was ich dir gebe, ne, dann hast du keinen Durst mehr und so weiter. Das heißt, wie Jesus so dieses Bedürfnis benutzt hat, um am Ende der Predigt das Thema der Errettung anzusprechen. Und das andere ist Paulus in Athen, auch so ein Beispiel. Dieser Text, alle Texte können wir für ganz viele Schulungen nutzen. Und in dieser Schulung, hier geht's Paulus in Athen um diesen Punkt. Er hat dieses Bedürfnis der Athener benutzt. Die haben dieses Bedürfnis, viele Götter zu haben oder den richtigen Gott anzubeten. Und dann sagt Paulus, guck mal, ne, dieser Gott, den ihr sagt, den kennen wir nicht oder so, zu den unbekannten Gott, ne, ein Altar. Und Paulus hat gesagt, den kann ich euch vorstellen, weil er ist eigentlich der Größte von allen, der Schöpfer und so. Ne, das benutzt dieses Bedürfnis der Athener, um das anzusprechen, der Glaube, die Errettung anzusprechen. Das heißt, wenn wir erkennen, was die Menschen suchen und brauchen, geistlich, dann können wir das dann auch anbieten. Wenn Menschen Frieden suchen oder Vergebung suchen und so weiter, dann können wir, ne, das als Türöffner nutzen, um im Endeffekt im Thema Erlösung anzukommen. Wenn jemand sagt, ich brauche Frieden, dann können wir sagen, ja, du brauchst Frieden, dann kann dir Jesus den Frieden schenken. Schenke dein Herz Jesus und er wird dir Frieden geben in dein Herz. Oder wenn jemand Angst hat, dann könnt ihr sagen, aber Gott kann dich beschützen. Du schenkst dein Leben Gott und dann wird er dich beschützen. Verstehst? Wie dieses, das eine zum anderen führt. Halleluja. Ja. Wir sahen, dass das Evangelium die Antwort und die Lösung ist auf viele Fragen und Probleme der Menschen. Sogar das größte aller Probleme, die Trennung von Gott. Wir erkennen deutlich, dass es viele Gründe gibt, um das Evangelium noch heute zu verkünden, mit der gleichen Begeisterung wie die ersten Christen. Weil ja, ich möchte, dass ihr begeistert seid von der Predigt, das heißt von der Idee zu verkünden, das Wort Gottes zu verbreiten oder anderen zu erzählen. Und deswegen habe ich das alles erzählt, sagt Leute, heute, noch heute brauchen die Menschen das Evangelium. Ich habe versucht, euch das zu beweisen. Ja, obwohl viele sagen, hey, aber guck mal, wir leben doch im Jahr 2000, ne, im 21. Jahrhundert und so weiter. Ja, das ist nur eine Fassade. Dahinter, ne, hinter dieser Fassade sind ganz schwache Menschen, die viele, viele geistliche Bedürfnisse haben. Als Verkünder des Evangeliums haben wir die Aufgabe, die Botschaft klar und deutlich zu verkünden, die Zuhörer einzuladen, in Jesus das lebendige Wasser zu finden. Halleluja. Ja, das ist unsere Aufgabe, die Botschaft, die frohe Botschaft. Deswegen heißt es ja auch Evangelium, die frohe Botschaft, weil es immer etwas Frohes ist. Wenn Menschen Probleme haben, dann sagen, du hast ein Problem, Jesus kann dir helfen, kann dir zur Seite stehen. Jesus schenkt dir Kraft. Jesus, ne, er kann Wunder tun und so weiter. Unsere Aufgabe ist, das klar und deutlich zu verkünden. Ich lese noch die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. 1. Nenne Bedürfnisse der Menschen in deinem Umfeld, die als Türöffner für die Botschaft der ewigen Errettung dienen könnten. 2. Warum erkennen wir, dass das Evangelium noch heute verkündet werden soll? Und Frage Nummer 3, ist diese Botschaft nicht begeisternd? Halleluja, ist diese Botschaft nicht begeisternd? Ja, toll, Halleluja, sehr gut. Ist diese Botschaft, ist das Evangelium. Amen, Gott segne euch.